willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der Tag direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Michele Salvi. Er ist Vizedirektor von Avenir Suisse, der Denkfabrik für eine liberale Schweiz. Und wir haben ausgelesen, ein Pinot Gris von Montvuy am Murtensee, nicht weit von Bern. Viele Bundesbeamte wohnen hinten dran, weil das ist nämlich eine Kantonsgrenze. Und dann sind wir nämlich bald schon beim Thema Steuern. Zum Wohl,
Michele. Danke, Dominik.
Ja, wir reden darüber, dass ihr eine Studie gemacht habt und ihr habt ausgerechnet, du hast mir gesagt, ihr seid selber verknüpft. Zwischen 2010 und 2023 haben die Schweizerinnen und Schweizer 20 Milliarden zu viel Steuern gezahlt. Warum und wieso?
Das ist eine sehr gute Frage. Oder? Wenn man das anschaut, ist das eigentlich ein Konstruktionsfehler im Steuersystem. Das ist bisher eigentlich ein bisschen ignoriert worden. Aber wenn du denkst, wie der Mechanismus funktioniert, ist, wenn wir Lohnwachstum haben, wenn die Leute also mehr verdienen, wenn sie mehr arbeiten.
Was wir auch haben.
Was wir auch haben, ja, genau. Was wir konsequent auch immer hatten die letzten Jahre. Dann tun wir als Gesellschaft ausrutschen in der Progression. Oder? Das heisst, wir sind immer höher in der Progression oben. Und das führt dann dazu, das hat mein Kollege, der Lukas Rühli, in dieser Studie sehr eindrücklich gezeigt, dass es 20 Milliarden ausmacht, schweizweit, seit 2010. Also wenn wir zu allen Niveau von 2010 nehmen. Und wenn wir es nur für den Bund anschauen, sind es allein 6,3 Milliarden, wo wir wie zu viel Steuern haben zahlt, wegen diesem Fehler.
Progression heisst ja eben, dass wir nicht nur mehr mehr zahlen, gleich viel Prozent, sondern die Prozentzahl nimmt zu und darum ist der Effekt da. Das heisst, 6,4 Milliarden, das ist Geld, das letztlich im Finanzdepartement reingekommen ist, zusätzlich. Und jeweils in der Wintersession, wie gerade jetzt, auch wieder ausgegeben worden ist. Weil es ist ja nicht so, dass man irgendwie Geld auf die Seite gelegt hätte in diesem Jahr.
Nein, gar nicht. Wir sehen ja ein sehr krasses Einnahmenwachstum überall auf den Kantonen, aber auch beim Bund die letzten Jahre. Und ein Grund ist eben wirklich, wir sagen, das ist ein Konstruktionsfehler, oder? Es wirkt so wie ein Detail, warme Progression. Das klingt vielleicht wie irgendeine Spezialsache, aber es ist ökonomisch ein sehr relevanter Effekt. Weil was heisst es konkret, oder? Wenn ich 1% mehr verdiene, Reallohn, oder? Also 1% mehr verdiene, steigt meine Steuerlast um 2%. Oder? Also das ist ein krasser Effekt, den es hat. Und das hat man auch schon diskutiert. Und man tut es immer so ein bisschen ab als Detail. Aber das führt die Konsequenz. Oder? Das ist noch wichtig dazu. Wenn also das, was ich erwirtschafte, der Staat schneller wächst, immer überproportional, führt das auch dazu, dass man erwirtschaftete Geld in der Schweiz, der Anteil vom Staat, automatisch überproportional wächst. Egal, was wir sonst mit den Steuern machen, ob wir sie nicht erhöhen. Das heisst, es sind wie Steuererhöhungen auf Raten, ohne dass jemand das entscheidet und meistens auch ohne, dass es jemand merkt, außer dem Portemonnaie.
Also, weil ja bei uns meistens tut man über Steuererhöhungen müssen wir abstimmen, auf allen Ebenen. Da ist es nicht der Fall, da kommt der Staat einfach. Und jetzt ist Dezember, das heisst, die Leute, die jetzt zuschauen, müssen sich vorstellen, wenn jetzt ihr Chef sagt, kommen Sie zu mir ins Büro, ich habe eine Lohnerhöhung, dann am Stuhl nebendran sitzt der Staat und kassiert mit.
Korrekt. Wenn wir jetzt wieder zurückrechnen, oder, zwischen schauen wir 2010 und 2020, oder, dann hätte ich dank meiner guten Verhandlungen und weil ich sehr produktiv bin und weil unsere Wirtschaft gut funktioniert, so 8% mehr Lohn gehabt.
Das ist der Durchschnitt?
Oder? Genau, das ist der Durchschnitt, was es beim Bund hatte. Und der Bund hat auf der anderen Seite, meine Steuerlast wäre einfach um 16% gestiegen. Oder? Und das zeigt einfach schon, der Effekt ist nicht klein, wenn man es näher anschaut oder einfach innerhalb von diesen, was sind es, knapp 15 Jahren, nicht mal ganz, 6,3 Milliarden mehr, wo den Leuten nachher schlussendlich im Portemonnaie fehlt. Wir wissen, Steuern sind auch nicht gratis. Oder? Ich meine, das hat einen Effekt, das hat einen Wohlfahrtseffekt. Das heisst, wir verlieren damit doch ein bisschen den Anreiz, ein bisschen mehr zu arbeiten. Von dem her ist das ein System, das eigentlich nie vorgesehen war, dass das einfach immer geht, wo auch vielen Leuten nicht bewusst ist. Und umso wichtiger wäre es eigentlich, dass wir das jetzt korrigieren würden.
Wer trifft das denn am meisten?
Es ist eben eine sehr spannende Frage, oder? Es wird ja immer vermutet, wenn es um Progression geht, dass es vor allem die Reichen trifft. Genau. Es ist ja auch korrekt im progressiven System generell. Aber in diesem speziellen Fall, wenn man es anschaut, ist es natürlich, die Progressionsstufe, die fällt ja recht tief an, oder? Und die geht dann nach und nach hoch, oder? In der Bundessteuer jetzt beispielsweise. Und wenn wir dort dann schauen, dann ist sogar beim Mittelstand, nehmen wir jetzt mal eine alleinstehende Person, zum Beispiel mit 80'000 Einkommen, deren Vermögen ist sogar die Steuerlast ist sogar viermal stärker gewachsen als der Lohn. Also viermal stärker die Steuerlast. Und wenn wir es noch anschauen, bei den Familien oder mit etwa 100'000 Einkommen, also das ist klassischer Mittelstand, zwei Verdiener, dann ist es immer noch dreimal stärker gewachsen als der Reallohn. Oder das zeigt, das ist extrem der Effekt, bei dem Mittelstand, oder? Im Schnitt sind es zweimal, also bei den unteren ist es deutlich mehr. Wenn wir dann schauen, oder, eine Familie mit 300'000 Einkommen, mhm, ist ein anständiges Einkommen, würde ich sagen, dort ist der Effekt nur eineinhalbmal. Oder? Also die Steuerlast ist etwa nur eineinhalbmal so schnell gewachsen wie der Reallohn. Das zeigt also, die vor allem betroffen sind, das ist der Mittelstand. Und umso mehr ist es eben wichtig, dass wir dort etwas machen würden, weil an der Verschiebung ändert sich nichts. Wir tun da nicht irgendwie etwas korrigieren, das vor allem den Reichen hilft, sondern es ist eine Korrektur, mhm, die gerade vor allem dem Mittelstand wird helfen.
Jetzt war letzte Woche eine Budgetdebatte. Linksgrün hat betont, die Schweiz hat ein Einnahmenproblem. Was sagst du dazu?
Ja, es ist schwer vorzustellen. Oder? Wenn wir jetzt mal zurückschauen, und jetzt vielleicht ein bisschen grundsätzlich, oder, ist ja auch immer ein bisschen unsere Aufgabe, bigger picture. Mhm. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, gehen wir doch in die 50er Jahre zurück und schauen mal die erweiterte Fiskalquote. Das heisst, wie viele Steuern, Abgaben, Zwangsgebühren zahlen wir. Da sind wir etwa in den 50er Jahren, habe ich von 100 Franken, die ich verdient habe, habe ich 15 abgegeben oder sind umverteilt worden. Oder? Mhm. Wenn wir es heute schauen, wo wir heute sind, dann sind wir fast bei 40 Franken, die vom Staat umverteilt
werden. Fast dreimal so viel.
Fast dreimal so viel. Und das zeigt den Eindruck, den Effekt, und das kann man zeigen, oder? Wenn man Zahlen anschaut, das ist ein stetiger Prozess. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, was zunimmt, aber es ist ein stetiger Prozess. Also von einem Einnahmenproblem kann man retrospektiv überhaupt nicht reden. Ich habe es ja jetzt sogar gesagt, oder, wie viel mehr die Reallöhne wachsen. Mhm. Also die Steuerlast wächst als die Reallöhne. Und andererseits aber vielleicht auch noch ein bisschen der Blick vorwärts. Oder? Das ist das, was mich auch erstaunt bei den Politikern. Also wenn wir jetzt anschauen, wie viel das wächst, dann erwarten wir jetzt von 20 bis 2029 ein Wachstum von Wirtschaft oder von dem, was wir erwirtschaften hier, etwa 8% Zunahme. Mhm. Und gleichzeitig, also mit dem Entlastungspaket 27, und zwar nicht zusammengekürzt, sondern das, was der Bundesrat mal vorgeschlagen hat, dann wachsen die Ausgaben um 18%. Also das heisst, die Ausgaben wachsen trotz einem sogenannten Entlastungspaket doppelt so schnell wie das, was wir erwirtschaften. Und das zeigt ja, dass es nicht ein Einnahmenproblem sein kann, dass wir zu wenig abschöpfen, sondern dass wir zu viel ausgeben.
Aber also auf das Entlastungspaket wäre ich gar gekommen, oder? Weil das wird da verkauft, das auch da. Die SP sagt, es ist ein Abbauprogramm. Aber wenn es so trotzdem um 18% aufgeht, doppelt so schnell wächst wie die Leistung von der Privatwirtschaft, von den Menschen, Frauen und Männern in dem Land, ja, dann ist es, also das ist schlichtweg gelogen.
Also, gelogen ist ein grosses Wort, aber ich würde sagen, das ist sicher eine sehr eigentümliche Interpretation der Fakten. Weil auch wenn wir dort nochmal anschauen, was das konkret bedeutet, oder, bei diesem Entlastungspaket, dann ist das meiste von dem ein Bremsen vom Wachstum, oder? Also nochmal, was das konkret bedeutet, 11,5 Milliarden geben wir dann mehr aus 2029 als heute, obwohl wir so genau sparen. Das zeigt schon ein bisschen die Dimensionen. Und wir haben ja das auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut, das Entlastungspaket 27, und wenn man dort schaut, was dann vor allem effektiv eingespart wird, dann sind wir etwa bei 20%, oder? Ein Teil geht den Kantonen, die einen Grossteil übrigens Überschuss schreiben seit Jahren, auch genau gleich viel, extrem hohe Steuereinnahmen haben. Und ein Teil wird nutzerfinanziert, oder? Also man kann sich durchaus fragen, warum die Allgemeinheit die Kosten tragen sollte, die der Nutznießer vor allem der ist, der etwas macht, oder? Zum Beispiel zur Bildung. Das heisst, wirklich gespart, oder? Also nein, wirklich etwas eingespart wird 20% von der Ort. Also das Paket, darum heisst es so Entlastungspaket und ein Sparpaket. Das Einzige, was das macht, ist die Ausgabe ein bisschen bremsen, viel mehr aber nicht.
Mhm. Jetzt beim Budget, das ist diese Woche Thema, geht es denn. Das ist so ein bisschen eine Beobachtung von mir. Immer um irgendwelche Details. Jetzt in dieser Session sind vor allem zwei Sachen. Es geht um Nachtzüge nach Malmö, 10 Millionen. Es geht um die Öffentlichkeitsarbeit vom Bund, 6,25 Millionen. Mir fehlt wirklich auch die Finanzpolitiker, die das grosse Bild zeichnen. Auf der Linken gibt es das. Der Edi Gwermuth hat eine fulminante Rede gehalten letzte Woche. Aber auf bürgerlicher Seite fehlt mir der grosse, die grosse Idee, was wären die jetzt aus deiner Sicht? Was wäre wirklich ein Wechsel in der Richtung von unserer Finanzpolitik?
Also ich glaube, das wären zwei Sachen aus meiner Sicht, oder? Und einerseits, das sind die vielen kleinen Sachen, oder? Du sagst, ich bin völlig mit dir einverstanden, wir sollten das jetzt nicht überbewerten. Aber trotzdem ist auch klein Vieh macht Mist. Und natürlich. Das muss ich am Bericht vom Serge Gaillard und dem Team, das dabei war, zugute halten. Die haben nämlich nicht den Auftrag gehabt, mal zu schauen, wo können wir den Staat kleiner machen, sondern die haben den Auftrag gehabt, wo gibt der Staat unsinnig Geld aus? Also, die Frage war, wo sind wir ineffizient in den Ausgaben? Also, quasi, wo ich als Bürger das Interesse habe, dass mein Steuerfranken möglichst effizient eingesetzt wird, haben sie geschaut, wo ist das der Fall? Und dann haben sie die 5 Milliarden gefunden. Und die 5 Milliarden ist nicht, wir müssen 5 Milliarden sparen, sondern dort, ein bisschen böse gesagt auf Berndeutsch, würde man sagen, verplempen wir Geld, oder? Das hätten wir ansetzen. Und das finde ich, also, wenn wir das schon mal machen, dann haben wir schon ein bisschen etwas gewonnen. Und das andere, das ist der zweite Punkt, und ich glaube, dort muss man realistisch sein, das ist eigentlich der Sozialwachstum, das wir hatten, oder? Allein seit 2003, also seit der Einführung von Schuldenbremse, haben die Sozialausgaben pro Kopf, also für jeden Einzelnen verteilt in der Schweiz, inflationsbereinigt, also real, also keine Effekte mit ihnen, 40% zugenommen.
40%?
40% zugenommen. Und der Effekt ist riesig, oder? Das ist die ganze Demografie, die ist. Wir haben eine Alterung vom System, gleichzeitig haben wir gewisse Sachen, Ergänzungsleistungen, Prämieverbilligungen, aber der Grosstreiber ist Demografie. Und wenn wir dort nicht werden ansetzen, ist es einfach schlicht nicht vorstellbar, dass wir innerhalb der nächsten 15 Jahre nicht werden in ein riesen Finanzproblem hineinlaufen.
Und wie löst man das denn? Ich meine, am Schluss ist Finanzpolitik relativ simpel. Und ich glaube auch, das könnte auch so ein bisschen Kalkül von links gewöhnt sein, dass man am Schluss gar nicht anders kann, als Steuern aufzutun oder die Schuldenbremse lockern.
Ja, das ist, mein Eindruck ist, oder, wir spielen dort jetzt auf Zeit, wir hätten zu lange nichts machen, wir wissen ja das nicht seit gestern. Also da muss man auch zum Guten halten im Finanzdepartement. Seit Jahren machen sie die Berechnung von der langfristigen Tragfähigkeit von den öffentlichen Finanzen. Das ist seit Jahren klar, dass wir in ein massives Problem hineinlaufen. Und dort gibt es jetzt irgendwann, werden wir an den Punkt kommen. Und der erste Schritt wird auch sein, dass wir mehr Steuern. Wir sehen es ja jetzt von der Bundesrätin Baumschneider vorgeschlagen, eine Mehrwertsteuererhöhung für die Finanzierung von Altersvorsorge, aber trotzdem ist eine Steuererhöhung von diesen 0,7%, erste Steuererhöhung. Und auch die Schuldenbremse, man hört es jetzt, oder immer wieder ein Fonds, eine Wehranleihe, da gestern viele Ideen herum.
Auch eine Mehrwertsteuererhöhung für die Armee
zum Beispiel. Korrekt, oder direkte Bundessteuerprozent mehr, da gibt es verschiedene Ideen. Und dort zeigt man einfach, die Diskussion läuft jetzt heiss. Und für mich ist das, wie gesagt, nochmal schwer nachvollziehen, weil einerseits haben wir so viele Ineffizienzen, die verbrieft sind, oder man kann den Bericht lesen, also das kann ich jedem empfehlen, den zu lesen, das sieht man, was dort mit unseren Steuergeldern passiert, ineffizient. Und das andere ist einfach die Demografie. Und wenn man dort nichts macht, und dann muss man ehrlich sein, es ist schlussendlich eine Rentenalteranpassung. Dänemark ist jetzt bei 67, die werden 2040 bis 70 sein. Wenn wir das nicht herbekommen werden, dann werden wir massive Probleme haben im Bundeshaushalt. Das ist gar nicht anders möglich, das sehen wir heute. Und das wissen wir nicht seit gestern, sondern das wissen wir seit Jahren.
Es ist einfach so, gerade auf bürgerlicher Seite, bei bürgerlichen Wählerinnen und Wählern, die jetzt möglicherweise auch zuschauen, höre ich immer wieder, wir sind zu dem nicht bereit, solange der Bund nicht auch wirklich bei sich spart. Oder? Und ich habe wirklich auch Angst. Ich verstehe, wenn dann so eine Mehrwertsteuererhöhung abgelehnt wird von ganz vielen, die vielleicht finanzpolitisch sehr strikt wären, aber weil sie sagen, wenn ihr nicht bereit seid, im Bundeshaushalt 1 oder 2 Milliarden von diesen in bald 90 Milliarden zu sparen, dann sind wir nicht bereit, mehr abzuliefern.
Ja, das ist verständlich, darum habe ich wirklich beide gesagt. Oder? Für mich ist der erste Schritt, die erste Bedingung, und das ist so ein bisschen das notwendigste Minimum, ist, dass wir das Paket, das wir haben, den Expertenbericht, die Vorschläge, einfach durchsetzen. Das müssen wir machen. Und da bin ich auch einverstanden. Und dann gewinnen wir auch ein bisschen Zeit. Und dann können wir die andere Diskussion, und die werden wir auch müssen führen, oder? Wie können wir unsere langfristig unsere Sozialwerke finanzieren? Ich glaube, das ist jedem klar, dass wenn irgendwie die nächsten 30, 40 Jahre die Rentnergeneration viermal schneller wächst als die von der Erwerbstätigen, dass wir dort ein strukturelles Problem haben, das verstehen die Leute auch. Aber ich verstehe auch den Drang, dass man sagt, jetzt müssen wir sparen. Und darum ist es für mich auch sehr ernüchternd, wenn wir jetzt anschauen, wo wir stehen. Oder? Wir haben ja bei diesem Expertenbericht gestartet, wo er gesagt hat, 5 Milliarden Entlastung. Du hast vorhin gesagt, das Budget ist 90 Milliarden, jetzt grosso modo etwa jetzt. Und jetzt sind wir noch bei etwas über 2,5. Oder? Das heisst, nach dem Vorschlag vom Ständerat, der jetzt das erste Mal drüber ist, haben wir schon die Hälfte ist weg. Die Hälfte ist weg.
Es ist gar nicht mehr zur Diskussion, faktisch.
Es ist gar nicht mehr zur Diskussion. Und jetzt kommt der erste. Wir wissen, es gibt den ersten Rat, den zweiten Rat. Ob am Schluss dort überhaupt etwas rauskommt oder was rauskommt, ist fragwürdig. Und unter diesen Umständen mit dem Volk oder mit der Bevölkerung diskutieren, ist schwierig. Und wenn ich noch etwas sagen darf, wenn man das EP 27 anschaut, jetzt haben wir gesehen, dort haben die Kantone gesagt, also wir wollen unsere Regionalflughäfen weiterhin finanziert haben. Die ETH hat gesagt, wir brauchen auch noch mehr Geld. Die Bauern haben gesagt, bei uns dürft ihr nicht sparen. Und alle haben ein bisschen etwas bekommen. Und wo machen wir nichts? Das ist ein bisschen der Punkt. Beim Mittelstand, beim Steuerzahler. Der hat jetzt aufgrund eines Konstruktionsfehlers die Möglichkeit, das Parlament das etwas zu machen. Hier etwas anzugeben, dass der Steuerzahler nämlich auch etwas bekommt, entlastet wird. Das würde vielleicht nämlich auch helfen, dass man bereit wäre, bei anderen Sachen etwas zu machen. Dort ist jetzt Politik. Auf das Mal, die zuständige Kommission vom Nationalrat hat von diesem Vorschlag, dass man das würde korrigieren, oder, den Fehler, den Konstruktionsfehler, weil sie nichts mehr
wissen. Also die warme Progression.
Korrekt.
Du hast nicht vermutlich Kontakt, du musst nichts erzählen, was du nicht darfst, aber interessant ist schon, wie ist das aufgenommen worden, die Schlagzeile, also die Schlagzeile, die Studie, dass man einfach wirklich zu viel Steuern zahlt?
Also das ist im ersten Moment immer gut aufgenommen worden, oder? Man hat das auch verstanden. Und was so immer hilft, dass man den Leuten sagt, also wir sind eben nicht das einzige Land, das das macht, oder? Dänemark und Norwegen machen das schon. Schweden ist noch ein bisschen spezieller, die
sagen, also was korrigieren?
Was korrigieren, oder? Vielleicht für die Leute zu sagen, die Steuertabelle, oder? Das ist die Progressionstabelle, die kennen wir alle meistens nicht, sondern wir kennen nur das Resultat von Steuererklärung nachher. Aber das wird angepasst, oder mit Prozentsatz, wie du vorhin gesagt hast, wenn ich mehr verdiene, rutsche ich auf, habe einen höheren Prozentsatz. Das wird schon angepasst an den Konsumentenpreisindex, also an die Inflation, oder grob gesagt. Und einfach gesagt, was wir jetzt sagen, statt dass man das einfach anpasst, an die Inflation tut man es als Nominallohnwachstum anpassen.
Wäre ehrlicher?
Wäre ehrlicher, wäre einfacher, hat man Produktivität. Fairer, absolut. Und das ist ja genau das, wie gesagt, was skandinavische Länder machen.
Und skandinavische?
Nicht, skandinavische,
ja. Nicht,
nicht der Javier Milei in Argentinien, genau. Oder? Ja. Skandinavische Länder. Und dort ist natürlich der Punkt, und Schweden, das ist noch ein lustiger Fall, oder? Schweden tut sogar 2%. Schweden sagt, man tut die Inflation nehmen und passt es noch plus 2% an. Das heisst, bei denen, wenn sie nicht 2% Reallohnwachstum haben, jedes Jahr, dann rutscht sie ab in der Progression. Das heisst, wenn wir dort nicht Progression, nicht gute Produktivität haben, dann bekommt der Staat weniger. Also das ist eigentlich noch verrückter, oder? Dort ist also man noch strenger. Und meistens, wenn man das den Leuten erklärt, den Politikern, zurück zu deiner Frage, oder? Die haben sie Verständnis davon, aber jetzt merken wir einfach, oder wir nehmen mindestens zur Kenntnis, dass in dieser Kommission, nachdem man dort zuerst dafür war, für diesen Ausgleich, oder, weil er ja rational ist, auch im Ständerat, dass jetzt auf einmal keine Mehrheit mehr hat. Und was man so hört, durch die Blume, ist natürlich immer, eben müssen wir sie jetzt sparen, dann können wir ja nicht noch Ausgaben oder Einnahmen verzichten. Und das ist halt ein bisschen der Punkt, wobei wir müssen sagen, es ist keine Steuersenkung, oder?
Nein.
Es ist keine Steuersenkung. Es wird auch nicht umverteilt. Es wird nicht von Reichen zu den Armen, die mehr Lasten tragen, sondern es ist einfach eine Behebung von einem Konstruktionsfehler im Steuersystem, wo andere Länder heute machen.
Wir müssen es vielleicht anders framen. Es braucht eine Steuerbremse oder so.
Also ja, also du sagst,
es ist wirklich eine Bremse.
Ja, es ist eine Bremse. Und es ist nicht mal eine Bremse, dass der Staat, also es ist nur eine Bremse, dass der Staat überproportional wegnimmt, sondern nicht proportional. Also das geht hier nicht darum, den Staat kleiner zu machen, sondern verhindern, dass er überproportional wächst.
Ja.
Und du sagst, es ist richtig Bremse. Aus meiner Sicht, und das ist das, was man vielleicht auch an die Bürgerlichen und die Liberalen kann sagen, vielleicht andere interessiert es leider ein weniger, ist, seit der Schuldenbremse, die dazu geführt hat, dass unsere Ausgabenquote tatsächlich stabil ist. Oder? Das ist eine grosse Innovation. Wenn wir also wollen, dass künftig auch unsere Steuerquote beim Bund stabilisiert wird und nicht immer raufgeht, ohne dass wir vor dem Volk, wie du richtig gesagt hast, darüber entscheiden, müssen wir das machen. In dem Sinn ist die Anpassung für mich institutionell eigentlich seit der Schuldenbremse für die Liberalen der wichtigste Hebel, den wir dazu machen können, beitragen, dass der Staat nicht überproportional wächst. Und das muss man sich schon bewusst sein. Das ist nicht ein kleines Detail, sondern das ist eine grundlegende Änderung von unserer Finanzpolitik.
Ich glaube, das war eben immer eine Stärke von der Schweiz, dass wir institutionell gedacht haben. Ja. Weil dann kannst du eben so Sachen einführen wie eine Schuldenbremse, die dann über Jahrzehnte hebt. Aber auch die ist ja löcherig geworden. Letzte Woche ein grosses Votum eben von Cedric Wermuth. Sie werden es noch erleben, dass wir die Schuldenbremse reformieren. Hat er recht oder hat er nicht recht?
Also das hat doch zwei Herzen in meiner Brust. Realpolitisch befürchtet, dass er recht haben könnte. Aber mein ökonomisches Herz ist überzeugt, dass das nicht der Fall sein darf. Meine, schauen wir an, was für eine Erfolgsgeschichte das ist. Wir haben trotz der Schuldenbremse, geben wir heute pro Kopf 20% mehr aus Bundesausgaben. Also wir haben nichts gespart. Wir haben den längsten Eisenbahntunnel vor Welt gebaut, mit der Schuldenbremse. Und wir haben Schulden gespart, oder? Also Zinsausgaben gespart, die länger in einem Jahr, was wir würden Zinsen zahlen ohne Schuldenbremse, dass wir die ganze F-35-Flotte kaufen mit dem Geld.
Schon Wahnsinn.
Genau. Und dort ist für mich schon immer wieder die Frage, wie tut es halt nachher. Das Problem ist, dass die institutionelle Wirkung, die ist mächtig, wichtig und gut für die Schweiz. Aber die ist langfristig. Und du weißt selber, die Budgetdebatte, da geht es nachher um die Millionen, um die Milliarden Franken. Und dann vergisst man ein bisschen das grössere Bild. Und darum ist es sehr wichtig, auch immer wieder zu erinnern an das grössere Bild von Schuldenbremse. Wenn man die mal aufgibt, dann kann man ja nach Europa schauen. Oder? Man kann zuerst mal schauen, was passiert ist mit dem Maastricht-Vertrag. Da ist praktisch, da hat sich niemand mehr dran gehalten. Also Frankreich sowieso schon gar nicht. Man kann auf Deutschland schauen, was passiert ist mit dem Sondervermögen. Das gibt jetzt mehrere Ökonomen, renommiert auf das IFO-Institut, die darauf hinweist, dass das grosse Geld ist nicht gebraucht worden für das. Und genau die Gefahren drohen in der Schweiz. Darum appelliere ich schon, dass man die Schuldenbremse wirklich einhaltet. Schon gar nicht auflöst oder lockert, bevor wir nicht das Minimum von diesem Expertenbericht gemacht haben und wir auch nicht eine Lösung haben für die AHV. Wenn wir dann mal so weit sind, dann können wir dann wieder ökonomisch diskutieren, was man verbessern kann. Aber bis dahin darf man eigentlich ökonomisch, aus meiner Sicht, keinen Millimeter von dieser Schuldenbremse abrücken.
Ich glaube einfach, das haben die Bürgerlichen nicht gecheckt, dass das nur geht, wenn sie nächste Woche beim Entlastungspaket sehr streng sind. Du hast es angetönt. Weil, wenn es die Bürgerlichen nicht schaffen, wirklich den Bundeshaushalt zu entlasten und die Mehrausgaben für die AHV und für die Armee aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren, dann wird der Druck auf die Schuldenbremse immer noch grösser. Und am Schluss machen wir dann da oben irgendeinen grusigen, ich sage es bewusst mit dem Wort, Kompromiss, irgendeine Mehrwertsteuer auf, irgendeine Schuldenbremse lockern und verkauft das dann als alternativlos uns Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen dann ja sagen, natürlich.
Ja, ich sehe das, ich habe die gleiche Befürchtung wie du. Wobei man schon auch nochmal muss sagen, oder man tut jetzt so, dass wir das Entlastungspaket umsetzen und darum jetzt quasi fair wäre, wenn wir auch noch die Steuern erhöhen oder die Schuldenbremse lösen. Wir tun im Vergleich zu vorher, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, keine Rappen sparen.
Oder? Ja, ja.
18% mehr Ausgaben bis 2029. Gleichzeitig wir mehr erwirtschaften 8%, was übrigens nicht wenig ist, möchte ich betonen. Und das zeigt doch die Problematik. Und bevor wir nicht dort, wir können ja nicht mal das Ausgabenwachstum bremsen. Und jetzt müssen wir konsequent dort ansetzen. Und aus meiner Sicht gibt es durchaus auch Potenzial, dass man das Ausgabenwachstum mehr als bremsen kann, oder? Dass man eben sogar mal ein bisschen Retour könnte fahren. Und bevor man das nicht gemacht hat, finde ich es erstaunlich mindestens, sage ich mal, dass beim dem Parlament, wie es jetzt zusammengesetzt ist, nicht mehr drin liegt, dass man dort auch machen würde. Und nochmal, mir geht es nicht darum, in diesem Vorschlag geht es weder bei warmer Progression darum, den Staat irgendwie zu dort sparen. Es geht nur darum, dass er proportional mit der Wirtschaft wächst, was eigentlich ein moderater Vorschlag ist, würde ich sagen.
Normal, ja.
Genau. Und andererseits geht es auch darum, dass eigentlich jeder Franken, den wir an Steuern zahlen, möglichst effizient eingesetzt wird. Und das sind die zwei Sachen. Und wenn wir dann damit erreichen, dass wir noch finanziell nachhaltiger sind, oder? Dass wir langfristig nicht ein riesen Defizit haben, dann finde ich eigentlich, sehe ich wenig Grund, wie man da das nicht machen wollen.
Warum schafft das Politik nicht? Also ich denke, sind am Schluss alle Wählerinnen und Wähler sind ja auch Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und ich meine, die müssten die den Druck ausüben. Oder warum funktioniert das nicht? Warum sind die Lobbys, die du erwähnt hast, die jetzt das Entlastungspaket schon fast zu Trümmer geschossen haben, warum sind die so stark?
Ja, das ist halt immer so, das System inhärent. Oder? Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir die Schuldenbremse haben. Für das brauchen wir die. Weil das Problem ist, das sind nicht irgendwie linke oder bürgerliche Politiker besser oder schlechter, sondern der Punkt ist eigentlich ganz grundsätzlich. Und das ist eigentlich ökonomisch, also empirisch wie theoretisch, absolut klar belegt. Oder? Einerseits habe ich das Budget, oder? Und jetzt kann ich dort für meine Interessen, was auch immer, das können ja auch Steuersenkungen sein oder Ausnahmen oder eben mehr Geld für Bauern, dann kann ich die Kosten erhöhen und der Allgemeinheit aufbürden. Aber ich habe ja den ganzen Vorteil, das heisst, meine Kosten verteilen sich durch alle Steuerzahler und mein quasi potenzieller Nutzen ist bei mir allein. Und das zeigt die Asymmetrie, oder, was es gibt. Und genau was die Asymmetrie gibt, darum braucht man die Schuldenbremse, die das immerhin begrenzt. Oder? Dann kann man sich immer noch die Lobbyinteressen sich abnützen, aber darum braucht es die Begrenzung. Und ich glaube, die Politik ist halt, wie sie ist, aber in der Schweiz würde ich schon verlangen oder auch denken, dass man ja Politik ist, wie sie ist, und jeder hat seine Interessen, und das ist auch nicht per se verwerflich. Aber darum haben wir uns den Mechanismus gegeben für Schuldenbremse, der das Ganze ein bisschen begrenzt. Und wenn wir uns jetzt nur den Mechanismus, den Fehler, den Konstruktionsfehler im Steuersystem konzentrieren, dann haben wir auch nicht immer mehr Einnahmen. Oder? Das heisst, wenn wir diese zwei Sachen haben, dann haben wir kein Problem, weil dann ist es ganz normal, dass sich Interessensgruppen müssen vor dem Volk abnützen und kämpfen, wer hat. Aber wenn wir eben diesen Mechanismus nicht haben, dann führt es einfach dazu, dass ich dir sage, ja, also wenn wir bei den Bauern nicht sparen, dann tue ich dir zustimmen, dass wir bei den Regionalflughäfen nicht sparen. Und dann kommt nachher...
Wird immer teurer.
Genau, dann kommen dann die Spiele, die man macht. Und von dem her, die einzige Lösung, die wir haben, ist eben die Schuldenbremse, weil die tut mal deckeln, wie viel wir ausgeben. Und noch besser ist eben, wenn wir den Steuerfehler, Konstruktionsfehler effektiv korrigieren, weil der führt es auch nicht dazu, dass immer mehr überproportional mehr Geld in diesem System ist.
Man muss es auch wieder zurückbringen. Ich habe letztens wieder mal Milton Friedman gelesen, oder, wo halt der grosse Nobelpreisträger, klar, 70 Jahre, 80 Jahre, aber gewisse Sachen stimmen immer noch. Er hat gesagt, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, schaut darauf, was der Staat Geld ausgibt. Weil das ist das, was ihr früher oder später müsst ihr es zahlen. Es ist relativ banal, Finanzpolitik. Oder? Und ich glaube einfach, da fehlt ein bisschen, gerade auf der bürgerlichen Seite, auch innerhalb der Partei, ein bisschen Druck. Auf die Finanzpolitiker, auch auf alle anderen. Oder? Es ist ja so ein bisschen komisch, dass wir hier im Bund Finanzpolitiker einerseits haben, aber alle anderen geben auch gerne Geld aus. Die Dynamik ist schon wahnsinnig hart.
Oder? Absolut. Also ich sehe das ähnlich wie hier. Und ich glaube schon, also es ist nicht meine Aufgabe, jetzt da die Politik zu geißeln. Oder? Also
nein,
es ist meine Aufgabe.
Mache ich schon.
Ja, das genau. Das bist du, das machst du sehr erfolgreich. Meine Aufgabe ist, Grundlagen zur Entscheidung darzulegen. Und ich finde einfach, wenn man anschaut, wenn wir jetzt durchgehen, oder das mit dem Entlastungspaket Steuergeld sinnvoll einsetzen, das gibt weniger Grund, dort dagegen zu sein. Und dann muss halt jeder ein bisschen zahlen. Es ist einfach so, Kantone müssen etwas geben, Bauern müssen etwas geben, Bildungsinstitutionen. Es ist ein Ausgleichungspaket. Und das andere ist halt wirklich bei den Einnahmen ansetzen, schauen, dass einfach bei den Bürgern letztendlich auch mehr bleibt. Oder? Und wie du richtig sagst, oder, wenn am Ende des Tages mir mehr bleibt, wenn ich mehr arbeite. Andererseits, ich sehe, dass beim Bund auch geschaut wird, wie ich daheim auch muss schauen, oder, dass ich effizient wirtschafte. Und ich glaube dann, und zum Dritten kommen, ich glaube effektiv auch, dass wir dann auch eine Chance haben, die strukturellen Probleme, ich nenne es jetzt, oder dass wir immer älter werden und weniger Leute müssen, mehr Rentner, dass wir dort dann auch eine Handhabe haben, weil die Leute dann, wie du sagst, Hand bieten. Und ich wehre mich eigentlich, was jetzt ein bisschen ist, der Trott, den wir haben, sagen, Steuerrente oder Höhe ist unmöglich, das können wir nicht machen, sparen, das ist unmöglich, das können wir nicht machen. Und für mich braucht es dort einen kleinen Weckruf. Oder? Also, ich habe es vorher gesagt, in den 50er Jahren haben wir von 100 verdienten Franken 15 umverteilt. Heute sind wir bei 40. Einfach zum sagen, oder es ist inklusive Krankenkassen, Prämie und BVG, klar. Aber es ist, also ich kann dort nicht frei über das verfügen. Und mein Punkt ist einfach, da sind wir mittlerweile auf dem Niveau von Deutschland. Und ich glaube, wir leben dort schon so eine kleinere Welt drin, wo wir das Gefühl haben, wir sind da irgendwie außerordentlich gut. Das ist einfach auch schon im Ganzen der Fall, wenn man die Zahlen anschaut. Und darum darf man gerade bei den Schulden, muss man aufpassen, wenn man wieder gehört, wir haben so wenig Verschuldung, muss man auch mal schauen, dass wir reden immer nur von der Bundesschuld, aber als föderaler Staat haben wir ja dann noch Kantone und Gemeinden und die haben ja auch noch Schulden. Und mit unserer Sozialversicherung, die außerhalb des Budgets läuft, haben wir dort auch noch Schulden. Und von dem her sind wir dann schon wieder eher ein bisschen mehr als alle denken. Da sind wir schon wieder im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld zu werden, aber da haben wir schon wieder weniger Schulden. Und wenn wir dann noch denken, dass wir riesen unfinanzierte Zahlungsversprechen haben in der AHV in der Zukunft, dann sieht es wirklich nicht gut aus. Und gerade wenn man denkt, zum Beispiel Italien hat praktisch null. Oder die haben keine Versprechen in Zukunft, die sie heute nicht finanziert haben. Und wir haben immer noch das Gefühl, wir sind jetzt besonders gut da.
Nur noch ein letzter Punkt. Ich glaube eben, das spüren ganz viele Leute, dass sie trotz Reallohnsteigerung irgendwo durch nicht mehr im Portemonnaie haben Ende Jahr. Gerade im Mittelstand. Und das führt ein bisschen zu einer Verzweiflung, wo dann auch, also ich meine, dann stimmst du dann eben gewisse Initiativen zu, wo du eigentlich weißt, sie sind nicht finanziert. 13. AHV Rente. Oder auch, du sagst, du bist dann empfänglich für zu sagen, ja, wir tun die Zuwanderung ganz zu, oder? Wo wir wissen, wir brauchen die Leute in Zukunft. Ob wir die Richtigen überkommen, ist eine andere Diskussion, machen wir jetzt nicht auf. Aber trotzdem, also es führt dann eben dazu, dass gerade auf der bürgerlichen Seite eine gewisse fast ein bisschen Entrüstung rum ist und man irgendetwas zustimmt, was man vielleicht gar nicht will. Und der Sonderfall oder das Bewusstsein dafür, dass wir ein besseres Land sollten sein und auch könnten sein, das erodiert ein bisschen.
Korrekt. Und wir können ja nicht von den Leuten erwarten, dass sie der Sonderfall sind, wenn es Politik nicht ist. Oder?
Also wir, guter Punkt.
Wir können nicht sparen, aber wir können nicht die Steuern anpassen, den Konstruktionsfehler beheben. Oder? Das kann die Politik nicht, aber die Leute sollen den vernünftig halten. Und ich finde, dort fährt es an bei der Politik. Und darum ist wirklich mein Aufruf an die Politik, dort den Mut zu haben, den Sonderfall, die institutionellen Eigenheiten der Schweiz zu realisieren und sich an denen zu halten. Ich meine, das ist einfach, die Schweiz ist nicht einfach so erfolgreich. Wir sind nicht bessere Leute, gescheitere Leute, sondern wir haben Institutionen, die unser Land erfolgreich machen. Und wenn wir wollen, dass die Leute diesen Institutionen hängen und sie wollen bewahren, dann muss die Politik mit gutem Beispiel vorausgehen. Und wenn sie jetzt das Sparpaket nicht sauber umsetzt, den Konstruktionsfehler im Steuersystem, das sind nur zwei Beispiele, nicht beheben wollen, dann verstehe ich natürlich, wenn die Leute dann sagen, also wenn ihr nicht, warum sollen denn wir? Und darum sehe ich wirklich die Verantwortung bei der Politik. Und für mich ist das nicht detailliert, wie man gerne gesagt wird, sondern da geht es wirklich um grundsätzliche institutionelle Fragen. und einem Erfolg von der Schweiz letztendlich.
Das ist ein gutes Schlusswort. Michele Salvi, danke vielmals für das Gespräch und ein anderes Mal. Wir verfolgen die Finanzpolitik beim Nebelspalter sicher weiter, verfolgen, weil es geht um sehr viel Geld, um das Geld von euch zuhause. Danke vielmals fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Danke für Feedback, den Kanal abonnieren, das Glöckchen drücken, damit ihr immer mitbekommt, wenn ein neues Video online geht, und uns weiterempfehlen und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.